Du Fabi, ich habe da mal eine Frage.
Ja, gerne.
Du hast ja da so einen hochprofessionellen Sessel bei dir, auf dem du gerade sitzt, oder Bürostuhl.
Das ist richtig.
Der ist doch Leder, oder?
Aber bestimmt kein echtes.
Egal, aber wie ist das im Sommer? Läuft da die Brühe?
Das ist ja bei mir sowieso gegeben, dass die Brühe im Sommer läuft, weil ich sitze ja hier in meinem Homeoffice. Ja, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber das ist ja so ein Wintergarten. Und ab 14 Uhr, gerade im Sommer, also nee, immer dreht sich quasi zur Zeit, damit wie das mit Sonne und Erde funktioniert. Und dann knallt die Sonne so ab 14, 15 Uhr hier voll rauf. Und dann, ich hatte selbst, wann war jetzt die eine wärmere Woche mal? Es war ja noch keine Sommerwoche, aber da hatten wir ja ungefähr so angenehme 22 bis 23, 24 Grad. Was bedeutet, dass ich in meinem Wintergarten-Kabuff dann schon so eher so 29 Grad habe. Und
Lecker.
im Sommer, wenn ich da nicht gerade Urlaub mache und dann hier wirklich zur Hochsaison arbeite, im Homeoffice, erreiche ich auch gerne Temperaturen so um die 40 Grad. Deswegen habe ich dann auch meistens meine Kamera aus. Aus Gründen.
Und Kühlkissen wahrscheinlich unter deinem Allerwertesten, damit da nicht zu viel
Also,
anbackt.
weißt du, ich habe ja hier immer diesen Krug, der einfach nur mit Wasser gefüllt ist. Und eigentlich nehme ich mir immer vor, so zwei sollte ich halt am Tag trinken. Aber da ist es dann so, dass ich dann eher so zwei in 2 Stunden weckt.
Der Wahnsinn.
Weil es spielt dann auch keine Rolle, ob ich halt auf diesem Ledersessel sitze oder nicht. Es ist einfach die ganze Zeit unerträglich. Was übrigens dazu führt, dass ich in der Zeit häufiger im Büro bin. In anderen Tagen, wobei ich halt sehr gerne im Büro bin, gerade im Berliner Büro, wobei die da auch das Problem haben, dass die haben ja auch quasi in der Etage ist es direkt unter dem Dach und das wird dann trotz Klimaanlage da auch sehr unangenehm. Deswegen sitze ich dann im Sommer, wenn ich in der Lokation bin, in der Berliner Lokation, bin ich dann gar nicht mehr oben, sondern wieder unten. Aber es ist so, ich bin da sowieso sehr gerne von daher, aber da bin ich dann halt sehr, sehr häufig im Sommer da.
Ich verstehe, ich verstehe. Aber ich würde sagen, genug mit der
Ich denke
Brühe.
auch.
Lass uns zu den Brocken kommen. Wir starten rein in unser Thema heute.
Tachchen zum Focus on Digital Workspace, dem Podcast für alle, die sich für die neuesten Entwicklungen und Trends rund um den digitalen Arbeitsplatz interessieren.
Ja, Fabi, da sind wir wieder.
Hey Toko.
Was haben wir heute auf der Agenda stehen?
Wir haben heute, ich wollte gerade sagen, es ist eine Update-Folge, aber ich weiß gar nicht, ob der Titel Update-Folge so gerecht wird. Also A, der ersten nicht und B, der Folge, die wir heute aufnehmen. Aber wir hatten uns ja gedacht, auch weil wir so viele Anfragen ja auch immer wieder bekommen haben zum Thema ACM, Adoption and Change, hey, könnt ihr nicht das irgendwie nochmal erklären oder welche Vorteile oder was auch immer es halt so mit sich bringt? Also es kamen einige Anfragen. Das war ja eine unserer ersten Folgen. Ich habe gerade die Nummer gar nicht auf dem Schirm, da bin ich ja völlig unvorbereitet. Hatten wir mit unserer Kollegin Lena mal eine Folge gemacht zum Thema Adoption and Change Management. So, was ist das eigentlich in Gänze? Und sie hat es ja mega gut erklärt. Und das ist auch immer noch eine meiner Top-Folgen aus der ganzen Serie, weil hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Ich fand das Thema auch einfach so unheimlich cool. Das ist jetzt aber schon wieder jetzt über 2 Jahre her.
Der Wahnsinn, sind wir schon so lange on air? Gibt's ja
Ja,
gar nicht.
das ist krass, oder? Mir kommt, das ist immer, ich habe immer noch das Gefühl, das sei halt so, ja, das war gestern, aber jedes Mal, wenn ich nachgucke oder so, nee, das war 2023, im Frühjahr 2023.
Der Wahnsinn. Aber da sieht man auch, die IT entwickelt sich immer weiter. Wir bleiben nicht stehen, wir galoppieren voraus in manchen Themen. Und ich glaube auch deswegen haben wir gesagt, ja, wir nehmen das Thema oder den Ball auch sehr gerne nochmal auf und versuchen das Thema Adoption und Change Management nochmal, ich will nicht sagen von einer anderen Seite, aber mit einem anderen Blick oder anderen Fokus auch nochmal aufzunehmen. Aber wie immer, wir zwei hellen Kerzen auf der Torte, haben uns ja Begleitung dazu geholt. Das heißt, wir brauchen ja da immer fachliche Unterstützung. Und
Wir
ich
sind ja
glaube, die
quasi nur
lassen.
die hellen Kerzen, wir brauchen aber immer die hellsten Kerzen.
Ach so, so rum.
Genau.
Perfekt. Ja, dann lass uns unsere Gäste vielleicht auch mal vorstellen, wo sie herkommen, wie sie heißen vor allen Dingen, was für Vorlieben das sie haben. Und ich würde sagen, wir fangen an, wir machen es nach dem Alphabet. Vor der Nachname, Mama Nachname. Michael Jonak, herzlich willkommen.
Ja, danke dir, Toko, dass ich hier sein darf. Und wie du es so schön gesagt hast, es ist in Anführungszeichen eine Fortsetzungsfolge. Also mein Name ist Michael Jonak, genau, und ich bin im Bereich Adoption und Change Management tätig. Von Haus aus, wie ich das immer so schön sage, das ist so mein Satz, der immer kommt, wenn ich mich vorstelle, bin ich Wirtschaftspsychologe und Pädagoge. Und das unterstreicht sozusagen auch das, womit wir uns beschäftigen im Adoption und Change Management. Wir beschäftigen uns mit den Menschen in der digitalen Transformation. Und das mache ich jetzt schon seit ein bisschen mehr als 6 Jahren. Seit Juni 2023, also sozusagen die Folge im Podcast war die erste, die ich gehört habe hier bei der SVA, mache ich das jetzt bei der SVA. Und ansässig bin ich in Bonn.
Mhm.
Und ja, ich glaube, das reicht, oder?
Ja, absolut. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Und unser zweiter Gast, dann Matthias. It's up to you.
Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Matthias Siegel, mein Name. Ich bin im Kontext, den wir heute diskutieren, Adoption und Change Management beziehungsweise Change Management, jetzt seit gut 5 Jahren unterwegs. Und mein Background ist kein wirtschaftspsychologischer. Ich komme ein bisschen aus einer anderen Ecke. Ich war in der IT-Strategieberatung unterwegs und als Projektleiter unterwegs und habe in der Tätigkeit auch festgestellt, dass das Thema Adoption und Change Management doch immer zu erfolgreichen Projekten führt und habe mich deshalb dann hier beim jetzigen Arbeitgeber bei der SVA dann auch auf das Thema fokussiert und freue mich, dass ich auch als direkter Kollege von Michael in dem Thema unterwegs sein darf, weil wir uns da auch sehr gut ergänzen.
Vielen Dank euch beiden. Ja, vielleicht kurzer Abriss noch zur alten oder zur ersten Folge, die wir zu dem Thema aufgenommen haben. Da hat sich ja einiges um die Themen Citrix, M365, also wirklich dieser Digital Workspace nennen wir es oder auch Modern Workplace. Da gibt's aber auch ganz viele andere Themenfelder oder Technologien, die wir da einsetzen, rundum verbauen. Und ich glaube, das war so Anstoß auch von eurer Seite zu sagen, Mensch, lasst uns da vielleicht mal anknüpfen und das Feld weiter aufzäumen, denn wir sind auch innerhalb der SVA mit den Themen gestartet, haben aber schnell festgestellt, in vielen, vielen anderen Bereichen macht es nicht nur Sinn, sondern so wie du auch schön gesagt hast, Matthias, bringt es auch unsere Projekte zu einem besseren Erfolg, wenn wir von Anfang an mit diesen Themen einsteigen. Mich würde interessieren, und ich weiß gar nicht, ob wir das in der ersten Folge auch so breit aufgezeugt haben, aber haben wir eine Basis für diese Thematiken, wie wir da herangehen? Gibt es da ein Herangehensmodell, ein Framework, wo man sich da dran abarbeiten kann? Oder sagt ihr, alles viel zu hoch gegriffen, eigentlich steht der Mensch im Mittelpunkt und wir bauen um den Mensch herum dieses Thema ACM auf, um dann es zum Erfolg zu bringen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, mal so, mal so. Wir haben uns gerade angeschmunzelt, Matthias und ich, weil es gibt tatsächlich Kunden, die sagen, wo ist denn hier unser Framework? Ne? Woran halten wir uns denn jetzt eigentlich? Und dann haben wir wiederum andere Kunden, die sagen, wir haben hier Folgendes vor, wie könnt ihr uns unterstützen? Wir wissen, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. So. Und um vielleicht nochmal eine kurze Brücke zu schlagen, Adoption und Change Management, ne, als Begriffsklärung. Ich will jetzt nicht zu viel Werbung für die alte Folge in Anführungszeichen machen, aber wurde schon super erklärt, ne? Adoption als, wie gehe ich eigentlich damit um, was ich da als Mitarbeitende oder Mitarbeiter neu bekomme, und Change Management, wie verstehe ich eigentlich, was hier passiert um mich rumherum, was ist diese Veränderung eigentlich? Und wenn wir jetzt auf die Vorgehensweisen uns das nochmal hervorholen und angucken, dann wissen wir auch aus der Folge, dass wir uns hier vor allen Dingen auch auf das ADKAR-Vorgehen, also ne, Awareness, Desire, Knowledge, Ability und Reinforcement beschäftigen als Vorgehensmodell. Und es gibt aber auch noch weitere Vorgehensmodelle. Wie wir zum Beispiel von der SAP wissen, haben wir dort ein Vorgehensmodell zum Organizational Change Management, so heißt es auch OCM. Wir haben aber auch von der Google zum Beispiel ein Vorgehensmodell, was die Google in Anführungszeichen in ihren Projekten so ein bisschen vorgegeben hat, was man anwenden kann, wo die Kunden dann auch danach fragen. Und das sind sozusagen, das ist so diese Seite, was man dann bedienen müsste, in Anführungszeichen. Was für uns aber ganz wichtig ist, ist diese Technologieunabhängigkeit, weil oftmals ist es so, dass Kunden einfach nur ein Problem haben. Sie möchten eine neue Technologie eingeführt bekommen, wo man gar keine propagierten Vorgehensmodelle sozusagen zur Hand hat, aus der Schublade ziehen kann oder so. Und da müssen wir uns ganz klar darauf einstellen und sagen, alles klar, wo setzen wir an? Wie geht ihr im Allgemeinen mit Veränderungen um im Unternehmen und welche Bausteine brauchen wir eigentlich, um eure Veränderungen erfolgreich umsetzen zu können? Das wäre jetzt erstmal mein Beitrag dazu.
Ein Beitrag.
Passt.
Ja, aber ich habe jetzt erstmal nochmal eine ganz, ganz allgemeine Frage. Du hattest ja gesagt, du kommst ja eher aus der Psychologie.
Ja, leider.
Da würde ich jetzt gerne nochmal einhaken, weil ich will nicht, dass das untergeht oder das so rüberkommt. Mein erster Eindruck war so, ist ja komisch. Wie hat man sich denn bitte dann in die IT verlaufen? Mein zweiter Eindruck war dann aber, als ich mir kurz etwas mehr Zeit genommen hatte, darüber nachzudenken, dachte ich so, boah, das passt ja eigentlich voll gut.
Ja.
Vor allen Dingen bei Adoption.
Ja, und
Ist das so? Also glaubst du, du kannst profitierst davon oder vor allen Dingen halt auch dann deinen Kunden natürlich halt, weil du da halt auch so deinen psychologischen Ansatz fahren kannst?
Also ich
oder gibt es psychologische Ansätze überhaupt, die du da irgendwie so einbringen kannst?
Definitiv. Also es ist oftmals so, dass wenn wir mit Kunden sprechen, wir reden da meistens von den Perspektiven der Veränderungen. Wir haben die Perspektive Mensch, wir haben die Perspektive Business und wir haben die Perspektive Technik. Oftmals kommen unsere Kunden aus der Perspektive Technik. Und dann verstehen die Kunden nicht, warum muss jetzt der Mensch mitgenommen werden? Das hatte ich ganz eingangs, glaube ich, mal gesagt. Und für mich ist es halt wichtig zu erklären, es sind immer noch Menschen, die die Technik bedienen. Und Menschen funktionieren nach anderen Prinzipien als die Technik, was, glaube ich, jedem klar sein sollte. Und zu deiner Frage zurück, ja, denn zu verstehen, dass ein Mensch zum Beispiel oder wir Menschen sind neophob, was heißt das? Neophob bedeutet, wir haben Angst vor Neuem. Warum ist es für uns wichtig? Unternehmen müssen verstehen, dass immer, wenn sie etwas Neues einführen, dass sie nicht auf eine Hurra-Stimmung treffen, sondern dass das was Neues ist, was die Menschen annehmen müssen. Das ist erstmal die Grundlage. Und darauf kann man aufbauen. Mhm. Wir sind auch, und das ist mein Lieblingsbegriff, das sage ich immer wieder, wir sind kognitive Sparer. Das ist ein Begriff aus der Sozialpsychologie. Wir machen immer nur so viel, wie wir müssen. Deswegen bauen wir uns quasi Vorurteile auf, Stereotype, das sind alles so Sparkonzepte. Und Veränderungen, gerade auch in der IT, führen genau dazu, dass der Mensch sich natürlich sagt, der vor dem Rechner sitzt, was ja sowieso erstmal was Neues ist an sich, immer noch, okay, jetzt kommt hier noch was Neues. Wie viel Energie muss ich eigentlich da reinstecken, um es zu verstehen, um es anwenden zu können, und um dann damit meine eigentliche Arbeit, also mein Daily Business, erledigen zu können. Und
ja,
ne, also da sieht man schon, da ist ziemlich viel Psychologie im Spiel.
Auf jeden Fall. Und neue Begriffe, Neophob, finde ich natürlich klasse. kognitive Sparer. Jetzt ist es natürlich so, ich fasse mir immer gleich erstmal selber an die Nase und überlege so, fühle ich mich gerade ertappt?
Fühlst du dich ertappt?
Ja, ich fühle mich jetzt ertappt, deswegen bist du mir jetzt auch gerade mega unsympathisch geworden.
Schade.
Weil ich nur so denke, ach du Scheiße, er redet hier von mir. Also natürlich nicht, aber es ist schon so, dass ich gerade so denke, so, boah krass, während Michael das so erzählt, fallen mir natürlich so 1000 Dinge ein, nicht 1000, wäre jetzt übertrieben, wo ich halt auch so denke, oh ja, stimmt, so verhalte ich mich ja auch. Aber ist wahrscheinlich auch dann menschlich, wa? Das ist ja...
Ja.
Erstmal nichts Ungewöhnliches, man muss halt nur schauen, wie kriegt man dann trotzdem Dinge unter einen Hut, um halt die neophoben kognitiven Sparer
ja.
mitzunehmen.
Ja, und genau da sozusagen ist genau der Ansatzpunkt, dass du das erkannt hast, ist super. Und dich als Beispiel sozusagen zu nehmen für Unternehmen, dann zu sagen, hey Leute, eure Mitarbeitenden ticken alle so, ne? In unterschiedlichster Art und Weise. Und deswegen sind wir da, um das aufzufangen, um das zu erkennen, um mitzunehmen.
Adopt and change him.
Yep.
Okay.
Ich fühle mich auch ertappt. Ich oute mich. Also, ich glaube, ich bin auch einer derjenigen, der erstmal das dreimal hinterfragt, wieso, weshalb, warum, es hat doch alles funktioniert, warum müssen wir das jetzt anders da machen und macht doch alles gar keinen Sinn. Auf der anderen Seite gibt's natürlich so gewisse Felder, wo man sagt, Mensch, geil, da will ich immer am Puls der Zeit, da will ich immer vorne mit dabei sein, ich brauche das neueste Feature, obwohl das es vielleicht von meiner Arbeit 2% ausmacht, aber ich fahre da voll drauf ab, ja. Also es gibt ja immer diese Spannungsfelder, die, ich sag jetzt mal, vorausrennen und das meilenweit und im vielleicht auch immer noch mit dem privaten Vergleich und sagen, ja, da bin ich doch nochmal meilenweiter voraus und warum ist es im Unternehmen nicht genauso? Warum kann das da nicht Schritt halten? Und vielleicht auch im Gegensatz auch genau die anderen, die halt jetzt wirklich böse gesagt, und ich meine es ja gar nicht, aber vielleicht noch im letzten Jahrzehnt verweilen, ja, und sage, ja, damit funktioniert, das ist meine Wohlfühlkomfortzone, da kann ich so arbeiten, wie ich es schon immer gemacht habe und es funktioniert noch die nächsten 20 Jahre, bis ich in Rente gehe, ja, weiß ich nicht, ja, ich glaube, also gerade bei uns in der IT ist ja nochmal was anderes, aber selbst in anderen Unternehmen, wo wir jetzt vielleicht nicht sofort mit der IT in Verbindung bringen, die haben ja auch diese Herausforderung, dass sie immer wieder von außen heraus hereingedrückt Veränderungen machen müssen, nicht nur wahrnehmen, sondern machen müssen, weil sie eben damit gewisse Anforderungen gerecht werden müssen, sei es Zertifizierungen, Vaterstaat hat wieder irgendwas Neues auferlegt, wie auch immer, ja, also ja, ich glaube, ich selber in mir habe so zwei Pole, wo auf der einen Seite ich immer vorausrenne, auf der anderen Seite aber auch sage, nee, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, mich da noch zu ändern, ja, weil ich sehe gar keinen Mehrwert. Matthias, du nix.
Ist ja auch oft, ja, warte kurz, es ist ja, warte, bevor wir Matthias zu Wort kommen lassen, muss ich dir ganz kurz recht geben. Und das ist ja auch oft so, dass dieser Markt, also vor allen Dingen in der Industrie, so dieser stetige Wandel, der ist ja auch so ein bisschen von dem Markt ja auch provoziert. Also das ist ja nicht vielleicht ist das auch in anderen Märkten so, aber die kenne ich halt nicht, weil ich kenne natürlich wieder nur den IT-Markt, vielleicht ist das auch bei anderen Sachen ähnlich, aber es ist ja so, dass wenn du halt Fachzeitschriften aufmachst, erzählen die dir ja jedes Jahr, oder also früher war es in so einem Turnus so von 3 Jahren, dann irgendwann 2 Jahre und jetzt ist ja mittlerweile jedes Jahr, sollst du halt irgendwie schnell was anderes machen, weil das halt der neue Hype ist und die verkaufen das immer so, als sei jeder schon dort, nur man selber nicht. Wenn man jetzt nicht reagiert, ist man quasi Schlusslicht. Und deswegen passiert ja auch ständig halt irgendwas, dass wir, weiß ich nicht, also vor ein paar Jahren alles musste virtualisiert werden. Schnell, du musst virtualisieren, du hast doch nicht virtualisiert, wie kannst du nur, wie kann das sein? Und alle sind halt durchgedreht und mussten virtualisieren. Was, du hast noch keinen digitalen Arbeitsplatz irgendwie, auf den man halt von überall aus zugreifen kann, also musst du sofort machen. Dann was, du hast kein, weiß ich nicht. So immer, kannst du ja ausdenken, was du willst. Und dann kam irgendwann die Cloud-Welle. Was? Du bist immer noch in deinem eigenen Rechenzentrum. Wie bekloppt bist du eigentlich? Du musst sofort in die Cloud. Und da ist ja immer, man hat immer so das Gefühl, man wird halt von diesem Markt so komplett getrieben, immer gepeitscht, so, ja, du musst, wenn du da, und da muss ich immer sagen, Leute, Alter, dass für dich gerade zur Zeit einfach so super ist, wie es ist. Klar, man muss natürlich auch immer open mind sein und gucken, hast du vielleicht wirklich irgendwelche Vorteile? Also ich will ja nicht die Innovation halt immer schlecht reden, gar keinen Fall. Aber man muss halt auch nicht immer auf jedes, eine Kuh wird durchs Dorf, nee, was treibt man durchs Dorf?
Die Sau durchs Dorf oder das Stöckchen, das man hinhält, drüber springt oder auf jeden Zug aufspringt. Such das jetzt raus.
Ja, ich hatte nämlich in meinem Kopf schon wieder den Zug, den man durchs Dorf treibt. Ich dachte so, nee, Moment mal. Man treibt den Zug und deswegen hat er schon wieder Sachen.
Hat auch was mit Change zu tun,
aber den
Zug durchs Dorf treiben. Ne? Schön.
Matthias, bitte, jetzt.
Deine große Bühne, hau raus.
Meine große Bühne, danke. Also was ihr alles gerade schon von links nach rechts diskutiert habt, das kann man genauso stehen lassen. Und das führt mich immer zu einem Schluss, dass man das Ganze ganzheitlicher betrachten muss. Also wenn man mal einen Schritt zurück macht, wir haben jetzt über ganz viele Veränderungen aus unterschiedlichen Perspektiven gerade gesprochen. Zum einen technologisch, ne, hier Cloud-Thema oder es kommt immer was Neues, du bist hier noch nicht auf dem neuen Standard. Sprich, da ist die IT erstmal getrieben, bringt aber auch ständig neue Möglichkeiten für die Mitarbeiter. Also auch bei den Mitarbeitern kommt ständig jetzt Veränderung an. Also auch auf der menschlichen Seite passiert etwas. Und wir hatten gerade auch schon diskutiert, aus der Business-Perspektive, der Markt bewegt sich in eine gewisse Richtung. Wenn ich dem Trend jetzt nicht folge, habe ich vielleicht dort einen disruptiven Effekt auf mein Geschäftsmodell. Also da funktionierte das plötzlich nicht mehr. Ich habe früher mit meinem Geschäftsmodell ein Problem gelöst. Jetzt ist aber eine neue Technologie vielleicht da und ich werde mit meiner Problemlösung vielleicht sogar überflüssig. Also ich muss mich dort ganzheitlicher mit dem Thema beschäftigen und mich strategisch darauf einstellen, dass Veränderungen immer wieder auftreten. Und natürlich kommen wir in unserer Tätigkeit oftmals aus der Technik jetzt, aus der technisch getriebenen Disruption oder Innovation und haben aus der Richtung in unserem Daily Business die Kundenanfrage vorliegen. Ich muss jetzt in die SAP Cloud oder ich möchte meine M365 Tools und Applikationen besser nutzen, aktiver genutzt sehen oder halt auch von außen kommend jetzt der letzte große Trend und 2025 ist ja auch das Jahr der Agentic AI, wie es so schön heißt.
Ah ja, also natürlich, na klar, wie konnte ich das vergessen?
Der als Megatrend jetzt, das wird natürlich auch nochmal sehr viel Veränderung in alle Unternehmen bringen. Und da ist es vollkommen egal, ob es jetzt eine technologielastige Branche ist oder eine, wo man jetzt erstmal sagen würde, technologiefremde Branche. Selbst in der Forstwirtschaft wird zukünftig mit Drohnen und KI wahrscheinlich gearbeitet werden, weil man damit einfach bessere Ergebnisse erzielen kann. Also selbst in einem Wirtschaftszweig, wo man es gar nicht sieht, kommt plötzlich Technologie ins Spiel. Und die Mitarbeiter haben natürlich auch die Menschen, die in der Forstwirtschaft unterwegs sind, haben jetzt wahrscheinlich einen viel größeren Schritt zu gehen als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bisher vielleicht in einem Bürojob unterwegs waren und jetzt plötzlich mit neuer Technologie oder Möglichkeiten konfrontiert werden.
Also die
Veränderung
bleibt konstant. Ganz kurz, genau, die Veränderung bleibt konstant, da hast du völlig recht, aber da fällt mir gleich gerade wieder eine Anekdote ein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie schon mal irgendwo anders erwähnt habe, aber es ist auch mal so ein geiles Beispiel, woran ich mich einfach schön zurückerinnere. Und so größer dieser Zeitraum wird, dass das eigentlich schon passiert ist, desto faszinierender finde ich eigentlich, wie sich meine Denkweise zu dieser Anekdote halt verändert. Und zwar vor wirklich sehr langer Zeit. Das war, ich glaube, das ist jetzt schon, was haben wir jetzt, 2025? Das ist, glaube ich, schon 11 oder 12 Jahre her. Da war ich noch bei einem anderen Dienstleister unterwegs, da war ich bei einem Kunden. Dieser Kunde hat früher erstellt Maschinen her, sowohl für Großbetriebe als aber auch für Handwerker, kleinere Betriebe und sowas halt alles. Und er hat sie früher immer verkauft, hat sich aber schon vor weiß ich nicht, vor 12, 13 Jahren, also ich bin da irgendwann vor 12 Jahren gewesen, aber dieser Prozess, dieser Veränderungsprozess, auf den ich jetzt zu sprechen komme, das war dann nämlich so, dass er gesagt hat, ich höre jetzt auf, die Maschinen zu verkaufen, ich verleihe die nur noch und mache halt dieses Abo-Modell nach Nutzung, wie viel hast du genutzt und das wird halt verrechnet. Und ich war so perplex, weil es ist wirklich übertrieben gut, auf was er das halt alles gemacht hat. Also zum Beispiel so ein Schlagbohrhammer, da hat er dann quasi halt angefangen, Sensoren in die Schlagbohrhammer reinzupacken, die nicht nur nach Zeit gehen, also die halt so ticken, wie lange hängt das Ding am Strom, sondern mit welcher Kraft und mit welcher Intensität und sowas halt alles, quasi halt geschlagbohrt wurde. Also ich bin jetzt kein, also ihr merkt schon, ich bin offensichtlich. Deswegen fallen mir halt die Begriffe nicht so leicht. Und so hat er das halt, und er hat das auf ein richtig krasses Niveau halt gebracht. Und ich dachte damals so, kann das funktionieren? Aber der war so überzeugt davon und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also dieses Unternehmen gibt es halt immer noch. So viel steht fest und Zahlen sehen auch ganz gut aus. Und er hat es halt komplett durchgezogen, was natürlich dann dazu führte, dass halt auch seine ganzen, der Maschinenbau, den er halt eigentlich halt betreibt, der hat sich natürlich auch geändert, weil auf einmal sehr viel mehr digitalisiert wurde in eigentlich Dinge, die gar nicht bisher digitalisiert waren. Also wo man sich auch nur schwer vorstellen könnte, hey, wieso, weshalb, warum? Alles halt mega krass. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Nee. Das ist einfach immer wieder eine lustige Geschichte.
Hat er sehr gut angeknüpft.
Ja, auf jeden Fall.
Aber wir vielleicht auch aus dem Markt, wo wir herkommen, kommen wir immer in Verbindung mit IT gebracht. Mhm. Adoption und Change muss doch aber nicht immer in Verbindung mit IT gebracht werden, sondern, also ich stelle mir jetzt auch so prozessuale und das jetzt nicht in der IT abgebildet, aber Veränderungen vor, wie erfolgt in Zukunft, keine Ahnung, wenn man Firma zukäuft oder Rechnungswesen, weil wir andere Hersteller oder wie auch immer haben, werden wir da auch hinzugezogen und sagt ihr, yo, der Herausforderung stellen wir uns auch, oder hat es bei euch immer einen Kontext mit der IT zu tun?
Dann ich nehme den Ball nochmal.
Gerne.
Also unsere Kundenanfragen kommen ja, also zu 95%, würde ich sagen, immer noch getriggert durch ein IT-Vorhaben oder ein Projekt, was man sich sowieso schon vorgenommen hat. Was wir aber immer machen in diesem Kontext, ist zu fragen, was verändert sich gerade noch bei euch im Unternehmen? Wo kommt dieser Wunsch nach dieser neuen Technologie jetzt gerade her? Und da gibt es dann auch wieder, ne, vom Markt getrieben, vom Hersteller getrieben, oder aus der Organisation selbst heraus ist der Wunsch entstanden, dass man das nutzen möchte. Auch immer diese drei Perspektiven, die es dann als mögliche Ursache geben kann. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mehr als ein großes IT-Projekt haben, dann müssen wir uns auch schon fragen, in welcher Geschwindigkeit können wir denn überhaupt etwas Neues einführen? Weil der Mensch ja, um da nochmal auf den Anfang zurückzukommen, erstmal nicht so offen ist für Veränderung. Ja, oder sich auch
nur gewisse Ressourcen hat.
Genau, ressourcenschonend da verhält. Da müssen wir einfach schauen, dass das Timing an der Stelle dann auch gut passt. Und das kann man auch nicht immer planen. So, jetzt denkt man sich, uff, IT-Projekt will ich ja aber planen können. Dann muss man auch nochmal ganz genau reinschauen ins Projekt, welchen Anteil haben wir denn jetzt in dem Projekt? Den technischen Teil kann ich meist sehr gut vorhersagen. Das ist eine komplizierte Geschichte. Da müssen viele Rädchen ineinander greifen, aber ich kann die Rädchen klar timen. Ne, wenn das fertig ist, dann muss ich sofort damit anfangen oder da habe ich noch ein bisschen Zeit, bis ich das planen kann. Das kann ich relativ klar strukturiert aufplanen. Und dann haben wir aber die menschliche Seite und auch die verschiedenen Veränderungen, die aus dem Unternehmen auch auf das Projekt einwirken können. Da können wir nicht so stringent planen. Ja, da müssen wir offen sein und uns darauf vorbereiten, dass unseren initialen Plan, man macht natürlich immer einen gewissen Plan, dass man den auch anpassen darf. Ja, und um dort sich nicht zu verlieren, ist eines ganz wichtig, dass man ein Ziel hat für das Projekt. Das Projektvorhaben muss ein klares Ziel haben. Und wenn das Projekt das Ziel hat, dass wir die Arbeitsweise verändern mit Microsoft 365-Tools in einer positiven Art und Weise, dann ist es natürlich kontraproduktiv, wenn ich strikt an meinem Projektplan, an dem Rolloutplan festhalte, wenn die Kollegen gerade gar keine Zeit haben oder gar keine Kapazität mehr haben, was Neues aufzunehmen. Dann verpufft ja mein Invest an der Stelle zu 100%. Dann gibt es schöne Schulungen. Wenn es eine Pflichtschulung ist, dann höre ich mir die an, mache parallel aber noch meine Arbeit und habe exakt 0% Wissensgewinn über die Schulung, hat aber trotzdem fürs Unternehmen Geld gekostet. Und diese Effekte gilt es zu verhindern, indem wir einfach eine variable Planung im Adoption- und Change-Teil einfach von vornherein ansetzen und wir dem Kunden aber die Sicherheit geben, dass wir für jede Situation das richtige Methodenset haben, Workshop-Format, um einfach auch weiterhin erfolgreich auf das Projektziel einzuwirken und darauf hinzuarbeiten. Das ist für uns das A und O, zusammen mit dem Projektmanagement genau das zu erreichen. Wir planen unseren Adoption- und Change-Anteil meistens relativ autark. Da haben wir auch eine Freiheit von unseren Projektleitern dahingehend, dass wir das ausgestalten können, zusammen mit dem Kunden. Ist aber wichtig, dass wir es immer gut koordiniert machen mit dem Projektmanagement, dass wir auch nicht zu früh anfangen mit Veränderungen, wenn wir technisch noch gar nicht bereit sind. Ja, dann gibt es auch eine Unzufriedenheit. Und das Konstrukt auf alle Wirkungsfaktoren aus dem Business oder auch von der menschlichen Seite, das zusammenzuführen, dafür sind wir da. Und wenn uns das gut gelingt, dann haben wir einen positiven Projektausgang.
Genau, und um das vielleicht nochmal ein bisschen in die Praxis zu übertragen, Toko, weil deine Frage war ja, okay, jetzt kommen die Veränderungen vielleicht nicht nur aus der Technik, ne, werden wir auch angesprochen aus anderen Bereichen. Genau das, was Matthias gerade gesagt hat, bearbeiten wir auch zum Beispiel bei Kunden, die sagen, ey, wir wollen hier vielleicht eine neue App einführen, die haben wir selbst entwickelt. Wir stellen aber fest, es gibt Widerstände, ne, bei unserer Belegschaft. Könnt ihr euch das mal anschauen? Und dann sind wir auch im Adoption und Change Management genau die richtigen Ansprechpartner. Und das hat in Anführungszeichen nur bedingt was mit der Technik zu tun, denn das ist nur der Auslöser. Der Auslöser ist quasi, es soll eine neue App eingeführt werden. Zack. Ne? Perspektive Technik. Aber wir beschäftigen uns dann abhängig davon mit den Menschen und führen Einzelinterviews zum Beispiel und arbeiten heraus, Mensch, wo liegt denn hier eigentlich der Widerstand? Und genau so kann man sich das bei unterschiedlichsten anderen Themen auch vorstellen. Wir erarbeiten zum Beispiel auch mit einzelnen IT-Abteilungen, wie sieht auf zukünftige, Fabian, du hast es so schön herausgearbeitet, ne, der Markt verändert sich und wann reagiert man eigentlich auf was und ne, bin ich Getriebener oder Getriebene oder wie auch immer. Und da versuchen wir natürlich auch mit den IT-Abteilungen herauszuarbeiten, wie können sie eigentlich darauf reagieren, ne? Ohne zu wissen, was kommt.
Ich muss mich gerade wieder an Fabian, mach erst du, nee. Weil meinst du wahrscheinlich eher Offside.
Ja, okay, ich überlege gerade so, wenn ich in so einem Unternehmen tätig wäre und jetzt vielleicht IT-Leiter bin oder Entscheider bin, muss ich immer gleich an welcher Stelle. Also es wird ja nicht immer so offensichtlich für mich sein, dass ich Hilfe brauche in einem Projekt oder in einer Umsetzung von irgendetwas. Wie kann ich oder welche Tipps könnt ihr uns nennen, wie ich erkenne, dass ich Hilfe von Leuten wie euch, die Adoption and Change Erfahrung haben, wirklich halt brauche, damit ich halt eben nicht dann losrenne und voll gegen die Wand fahre, weil ich das einfach vielleicht übersehen habe. Also welche, gibt es irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, so, also klar, ihr könnt es euch natürlich jetzt einfach machen und sagen, ja, einfach immer. Aber
ja, warum nicht?
Wäre wahrscheinlich das Einfachste, hey, mach's doch einfach immer, dann gehst du auf Nummer sicher. Aber gibt es auch so Signale?
Ich nehme deinen Ball da mal auf. Wir fragen uns immer, ich suche gerade nach einem schönen deutschen Wort für Impact, vielleicht fällt uns gleich noch eins ein, aber welchen Einfluss hat das denn, war vielleicht ja. Schon ein Treffer, welchen Einfluss hat denn die Veränderung auf einen Personenkreis im Unternehmen? Und da fragen wir uns, wenn es jetzt zum Beispiel um ein Tool geht, wie viele Menschen sollen das neue Tool oder die App zukünftig nutzen Und wie oft am Tag nutzt denn die Person dann dieses Tool, das neue Tool, und muss vielleicht ein anderes abgeben? Und aus dieser Korrelation merkt man dann relativ schnell, gibt es sehr viele Menschen, die sehr stark betroffen sind von der Veränderung. Oder gibt es nur sehr wenige Menschen, die sehr stark betroffen sind? Oder gibt es, ist das eigentlich nur ein Thema, was sich so wie so ein magischer Kleber sowieso in die Arbeitsweise ein so eine Veränderung, so eine ganz leichte Veränderung, weil es für alle nur Mehrwerte bietet und es eigentlich nichts zu verändern gibt. Alle freuen sich. Wenn so ein Thema ist, dann brauchen wir natürlich sehr wenig Change Management und Adoption Begleitung. Sprich, ich möchte es nochmal kurz ein bisschen globalgalaktischer aufziehen.
Ich fasse das dann zusammen.
Wenn wir so eine Projektorganisation haben, ja, dann haben wir gewisse erstmal Rollen eigentlich in einem Projekt. Da gibt es den Projektleiter, da gibt es vielleicht auch einen Change Manager, da gibt es auch einen technischen Architekten. Ja, und am Anfang wird es also vom Projektteam zusammengestellt. Dann liegt erstmal die ganze Verantwortung beim Projektleiter, das aufzuplanen, dass alle Rollen besetzt sind. Und wenn ich jetzt sehe, ich brauche nur ganz wenig Adoption und Change Management und der Projektleiter vielleicht sagt, das kriege ich hin mit der Kommunikation, dass ich nur das Neue ankündigen muss, weil der Impact relativ klein ist aufs Unternehmen, auf die Personengruppen, dann kann der das mitmachen. Da braucht er keinen eigenen Change Manager in dem Projekt. Wenn das Themenfeld aber größer wird, dann macht es ja Sinn, sich die Arbeit dort aufzuteilen und dem Projektleiter zu sagen, du kümmerst dich bitte um die Projektorganisation und wir machen das Change Management an der Stelle und die Adoption-Aufplanung, dass das Ganze ein gutes Projektergebnis ergibt. Ja, also es geht um die Delegation von Verantwortlichkeit oftmals in so einem Projekt, dass das klar wird. Und ihr braucht natürlich nicht immer einen Adoption- oder einen Change-Manager, der sich um das Thema dediziert kümmert. Wenn die Veränderung aber größer wird, dann macht es definitiv Sinn, einen zu haben, um ein positives Projektergebnis erzielen zu können am Ende. So, Michael, jetzt darfst du nochmal zusammenfassen.
Ja, ich höre jetzt halt alle Fragen, ja, und an welchen Kennzahlen kann ich das denn festmachen? Ne? Wann muss ich denn fragen, wie viel Adoption und Change Management, also wie groß darf denn die Salami sein, die ich dann irgendwo schneide? Und da geht's um das jetzt, ich habe das so ein bisschen spaßig gesagt, ich fasse das mal zusammen. Also es geht darum, wie viele betroffen sind, je größer, desto komplexer wird es. Je tiefer, und jetzt könnte man auch wieder fragen, okay, wie tief geht denn eine Veränderung? Ne? Kleinere Veränderungen an Verhaltensweisen oder an Arbeitsweisen sind nicht so change-bedürftig wie quasi, ne, dann tiefergehende. Wenn ich zum Beispiel einfach nur ein Newsletter umstelle, dann ist das jetzt nicht unbedingt so krass change-bedürftig, als wenn ich Microsoft Teams einführe, die mit irgendwelchen Transparenzthemen behaftet sind und wo ich quasi schon an die Kultur ran muss. Genau, wir haben die Betroffenen, wir haben die Tiefe der Veränderung und auch die Langfristigkeit. Ne? Also wie lang betrifft mich das eigentlich von der Veränderung? Und wenn ich bei denen Fragen, wenn ich mir dann diese Fragen beantworte und sage, okay, es sind viele Menschen, es geht sehr tief und ich kann es eigentlich noch gar nicht abschätzen, wie lange das geht, dann auf jeden Fall ACM anfragen. Fabian, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet.
Und da auch nochmal ganz kurz eine Ergänzung, das ja natürlich jetzt nicht nur auf IT-Themen bezieht.
Definitiv.
Also wir hatten das vorhin ja auch, es gibt Unternehmenszukäufe, dann gibt es Abteilungsdopplungen, dann gibt es dort auch unterschiedliche Ideen von Controlling oder von Marketing, ja, vielleicht auch im Organigramm Doppelungen. Ja, da gibt es natürlich viele Themen zu diskutieren. Und dann kommt man mit der gleichen Fragestellung aber trotzdem auch zu dem Ergebnis, wie gut man das oder wie man das vorbereiten sollte, so ein Merger jetzt. Ne? Also wenn ich jetzt am Ende wirklich jede Position doppelt besetzt habe, dann muss ich mir überlegen, wo sind denn jetzt die Mehrwerte, die ich fürs Unternehmen generiere, wenn ich das zusammenführe. Wie kann ich das denn vielleicht elegant machen? Gute Mitarbeiter sind schlecht am Markt zu finden. Also ich will die ja vielleicht gar nicht verlieren. Das wäre ja das Schlimmste eigentlich fürs Unternehmen, weil ich verkaufe ja dort auch viel Know-how mit zu. Also das will ich ja eigentlich im Unternehmen halten und dann muss ich eine neue Struktur schaffen, die aber vielleicht für alle gut funktioniert. Und das funktioniert, wenn man es gut vorbereitet, am besten, wenn man auch die betroffenen Personen dann in diesen Prozess mit einbindet und denen auch Gehör schenkt und dann auch da das Verständnis schafft, dass man diesen breiten Blickwinkel hat und auch die Motivation nicht da ist, dass man jetzt hier Menschen entlassen möchte, sondern dass man eigentlich ja ein stabiles Geschäftsmodell für die Zukunft bauen möchte und dass man deshalb vielleicht einen Unternehmenszukauf getätigt hat. Also das ist ganz wichtig, dass man das auch mittransportiert. Und da kommen wir wieder zum Schlüssel im Change Management. Das hört man auch in der ersten Podcast-Folge von unserer Kollegin Sag Lena, dass eben das Thema Kommunikation immer im Fokus steht, weil wenn ich die Veränderung nicht kommuniziere, kann sie auch keinen Erfolg haben. Ich dachte,
du sagst jetzt was anderes.
Wenn die einfach nur um die Ecke kommt und die Menschen überrascht, dann ist das kein gut geplantes Change Management. Also ist die Kommunikation immer ganz wichtig.
Ich sage jetzt trotzdem nochmal das, was ich eigentlich gedacht hätte, dass du jetzt sagst, Betroffene zu Beteiligten machen. Das ist nämlich auch ganz wichtig.
Das meinte ich. Ja.
Ja. Ich habe ja mal vor... Ich glaube, wir haben mit der Podcast-Serie angefangen. Königsdisziplin der IT, unser Digital Workspace oder Modern Workplace genannt. Ich bin gerade erstaunt. Ich glaube, meine These oder mein Begriff kommt ins Wanken, weil, also das, was ich mir gerade vorstelle, wenn ich euch ins Rennen schicke, egal zu was für einem Thema, ihr müsst euch ja erstmal ein kompletter Überblick eigentlich über die komplette Organisation mache, also so in meiner Blauäugigkeit, weil, also da kommt jetzt zwar jemand vielleicht aus der IT und sagt, wir müssen Tool XY einführen, helft uns dabei, dann sagt er, ja, schön, aber die IT wird ja wahrscheinlich, und das ist nicht mal bös gemeint, aber vielleicht ja nur ein Bruchteil von dem euch nennen können, A, wer betroffen ist und auf wen es vielleicht eine Veränderung haben könnte. Aber ihr braucht ja da, ihr müsst ja eigentlich vielleicht wie Trüffelschweine durch das Unternehmen grasen und gucken, wer ist denn noch alles beteiligt. Und selbst ganz hinten links das Zimmer könnte davon betroffen sein. Und die muss man ja dann auch noch mit abholen. Aber wie kriegt man so einen, denn überhaupt diesen kompletten Überblick erstmal, um zu sagen, ja, für euch ist das eine kleine Veränderung, aber eigentlich wirft es die komplette Organisation über den Haufen oder hat es einen Impact auf diese komplette Organisation. Und diese, vor allen Dingen, diese Awareness im Unternehmen zu schaffen oder von denen, der einem beauftragt, zu sagen, ja, finde mir schön, dass du uns schon einbinden willst, aber wir müssen da 4-5 Stufen höher gehen, weil aus unserer Sicht hat es noch den und den Impact. Wie kriegt man da diesen Shift quasi hin?
Nehme ich auch gern den Ball.
Also, du hast ganz schön viele Bälle, die bei dir da liegen, gell?
Der Torwart oder was?
Ja, ich werfe dann aber gleich auch wieder welche weiter. Das
alles werdet ihr
gleich merken, ja. Also das Wichtigste ist für uns immer, dass wir den Kunden und die Kundenanforderungen ins Zentrum stellen. Ich kann niemanden beraten, dass er seine Organisation auf links dreht, wenn er das nicht möchte. Ja. Ich muss aber natürlich die konkrete Kundenanfrage immer beleuchten und da fangen wir immer genauso an, wie wir es gerade mit euch zusammen gemacht haben. Wir überlegen uns, welchen Change Impact haben wir denn über das konkrete Thema, ne, über das wir jetzt gerade sprechen. Man muss das erstmal greifbar machen. An dem Thema kann man es meistens dann schon erklären, dass es ein Change Management bedarf, sonst wären wir gar nicht mit in die Diskussion gekommen. Und wenn wir dann, also braucht man einfach auch ein bisschen Zeit beim Kunden, dass das Verständnis wächst. Ja, und auch die Erfahrung gesammelt wird, was denn für einen positiven Effekt so eine Change-Begleitung an der Stelle generell bringen kann, auch fürs Unternehmen. Und oftmals ist es nach dem ersten Projektdurchlauf dann so, dass alle sagen, aha, das hat ja jetzt was gebracht. Und wie könnten wir das denn jetzt für die ganzen anderen Veränderungen im Unternehmen fest etablieren? Also erstmal haben wir dann noch die zwei anderen Projekte, da haben wir den Change Impact auch gesehen, da haben wir das auch. Aber damit das funktioniert und wir das neu denken und wir sehen ja, es kommen ganz viele Veränderungen auch von außen, die wir gar nicht planen können, wie können wir uns denn da so ein bisschen resilienter machen, also belastbarer gegen Veränderungen, die von außen kommen? Wie können wir das denn als Unternehmen besser aushalten, dass wir vielleicht mal, wenn so ein Impact kommt, so eine neue Information, dass wir so eine kleine Delle haben in der Produktivität oder im Output vom Unternehmen an der einen Stelle, aber uns dann relativ schnell wieder erholen oder sogar noch produktiver werden später. Also, dass wir aus dem Fehler lernen und was Neues entwickeln und dann noch erfolgreicher werden am Markt. Also, wir kommen immer vom Kleinen und müssen auf jeden Fall ins Zentrum bei uns immer die Kundenanforderungen stellen. Und solange der IT-Leiter nicht zu uns sagt, ja, das habe ich jetzt verstanden, ich nehme euch jetzt mal noch in eine andere Runde mit, um das Thema zu diskutieren, dann bleibt es dabei auch. Also wir aus unserer Sicht und als in unserer Marktpositionierung funktioniert das nur auf dem Weg, weil unsere Firma an der Stelle einfach gesehen wird. Das ist der einfachste Weg. Wenn jetzt natürlich jemand mit einem anderen Ansatz zu uns kommt oder uns das schon sozusagen uns rüttelt und sagt, hier, ich muss eigentlich mein ganzes Unternehmen gerade transformieren und ich will auch Teams machen, könnt ihr mir helfen? Ja, natürlich können wir dann auch helfen. Aber der Auftrag muss halt ganz klar vom Kunden kommen. Und wenn er die Awareness, wie wir es gerade auch nochmal gesagt hatten, noch nicht hat, dann müssen wir an der Awareness arbeiten. Und so uns Schritt für Schritt vorarbeiten.
Und um das nochmal aufzugreifen, Fabian, weil du ganz am Anfang, glaube ich, auch meine Psychologie irgendwo ins Spiel gebracht hattest, bleibt es mir nicht aus zu sagen, Kunden, die sich nicht beraten lassen wollen, können wir so gesehen auch nicht beraten, denn die Kunden müssen zu uns kommen. Und das ist in der Psychologie genauso. Ich berate niemanden, beziehungsweise auch therapiere niemanden, der es nicht will. Das muss eine intrinsische Motivation geben, dass sie erkennen, alles klar, wir brauchen hier auch Change-Beratung. Und so wird dann quasi ein Schuh draus. Wir fangen im Kleinen an und dann wird erkannt, Moment, da liegt noch ein bisschen mehr im Argen. Und wir wissen meistens schon, Thorsten, du fragtest gerade nach, müsstet ihr nicht eigentlich die gesamte Organisation verstehen und auch das hinterletzte Büro gehen? Und was man oftmals und was Kunden auch oftmals unterschätzen, ist, dieses kleine Büro im Hintergrund hat vielleicht die meiste Auswirkung auf die Organisation. Das sind vielleicht massive Fürsprecher, die man überhaupt nicht irgendwie auf dem Plan hat. Und genau das arbeiten wir dann halt auch heraus mit dem Kunden, ne? Und ja, dafür müssen wir ganz viele Fragen stellen, an den richtigen Stellen. Und dann werden wir hoffentlich auch überall mit einbezogen.
Ja, sehr schön. Heißt aber auch, ein unternehmischer, ständig im Wandel, aber da kommen ja immer wieder von außen oder auch von innen Einflussfaktoren. Gebt ihr oder versucht ihr auch die Unternehmen darin dann zu enablen, zu sagen, Achtung, wir machen jetzt mit euch das initiale Projekt oder ein Projekt, aber das Ziel soll es sein, dass ihr nach Projekt 3 oder 4 das auch eigenständig könnt? Oder sagt ihr, nein, wir müssen immer an eurer Seite sein, weil nur wir sind diejenigen, die es können? Oder also, gibt es vielleicht sogar zwei Thematiken, weil, also könnte ich mir jetzt auch vorstellen, von extern, wenn man da jemand mit diesem Erfahrung, diesem Background mitbringt, hört man vielleicht mehr wie auf interne, ja, dann gibt's vielleicht das Beispiel, aber in anderen Unternehmen funktioniert es wunderbar, weil das Vorprojekt oder dieses initiale Projekt und auch das Nachfolgende hat so super geklappt, dass die Leute sich so etabliert haben, dass man denen auch das Vertrauen schenkt, dass sie die nächsten Projekte so mitbegleiten können.
Also, ja, stopp, aber dann lass doch die Frage gleich mal mit meiner Frage noch verknüpfen.
Okay.
Weil, also ich habe jetzt verstanden, Toko, deine Frage geht auf die Eigenständigkeit des Kunden zurück, wenn Micha und Matthias da, sag ich mal, auch wieder verschwinden.
Ja.
Okay, genau, das ist Punkt 1. Ich würde gerne die Frage noch ein wenig erweitern wollen, denn was vielleicht für viele Zuhörer und Zuhörerinnen interessant sein könnte. Ja, ich habe gerade gemerkt, ich hätte versucht, dieses...
Hör auf damit, mach's ganz nicht. Hat keinen Wert. Lass es.
Ich bin einfach nur zu... aber egal. Zur Eigenständigkeit zurück. Und ich würde gerne diese Frage erweitern wollen auf... wie. Sagt uns doch mal ganz konkret, ihr könnt auch gerne ein Praxisbeispiel nehmen oder ein fiktives Beispiel, wie geht ihr denn überhaupt vor? Was ist denn eigentlich euer, oder was ist das Ziel des Kunden, wenn er euch beauftragt oder euch anfragt? Und was ist die Erwartungshaltung? Also da könnt ihr ruhig ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern. Und wie geht ihr quasi dann am Ende des Tages vor?
Okay, wo fange ich an? Ich wollte eigentlich da anfangen mit dem wie wir das aufgreifen, dass die Kunden quasi auch selbstständig agieren können in Veränderungen. Denn das ist eines der wichtigsten Themen, die wir auch brauchen in unseren Projekten an sich. Und vielleicht versuche ich das jetzt mal, Fabian, mit deiner Frage zu verknüpfen. Gerade auch in Modern Workplace-Projekten, die ja über mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre laufen, ist es wichtig, wenn man dort ein Change Framework oder auch gerade bei der Realisierung einer Digitalisierungsstrategie von diversen öffentlichen Trägern sozusagen, wenn man da change-technisch reingeht, dann ist man ja sehr strategisch unterwegs, ne? Das bedeutet, einerseits muss man am Anfang genau da ansetzen, dass eben der Kunde am Ende dieses Projektes, auch wenn es 2 Jahre dauert oder vielleicht sogar länger, leistungsfähig alleine ist. Also das bedeutet, das war jetzt ganz viel strategisches und hochgetrabtes Gelaber. Darf ich Gelaber sagen?
Weiß ich nicht. Wenn du es als Gelaber abtust, ja. Ich hätte jetzt gesagt, deine Philosophie heißt das.
Genau.
Ja, aber ganz konkret.
Wir arbeiten an einer sogenannten Change-Infrastruktur. Das bedeutet, beim Kunden versuchen wir eigentlich, wenn wir da reingehen, und das machen wir im Kleinen wie im Großen. Bei M365-Projekten arbeiten wir einem Change-Team auf. Wir versuchen, Personen zu finden, die diese Veränderung begleiten können. Das bedeutet, sie können während der M365-Einführung zum Beispiel aus der HR, ne, welche Personen müssen wir ansprechen? Und dann haben wir da sozusagen die Menschen, die wir ansprechen können, für eben genau diese Themengebiete. Im Großen, also sprich, wenn Unternehmen allgemein auf Veränderungen reagieren wollen, arbeiten wir auch an einer sogenannten Change-Infrastruktur. Das bedeutet, die Unternehmen lernen im Kleinen, in einem Change-Team, aber eben auch über gewisse Mechanismen. Was muss ich eigentlich tun, wenn neue Veränderungen auf mich einprasseln? Ich weiß dann, okay, ich muss mir über eine gewisse Kommunikationsplanung zum Beispiel Gedanken machen. Oder ich muss, wenn ich eine neue Technologie analog zu M365 einführe, muss ich mir vielleicht über ein Multiplikatorenprogramm Gedanken machen. Und so weiter und so fort. Und das versuchen wir über einen gewissen Zeitraum, aber eben am Anfang zu etablieren. Und Thorsten, zu deiner Frage zurück, wie lernen in Anführungszeichen die Unternehmen dann zu laufen in der Veränderung? Das lernen sie dann so, durch uns. Und das kann eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, das kann sehr lange dauern, das kann aber auch relativ kurz dauern. Über mehrere Workshops, zack, einen Monat, dann steht das Change-Team, wir wissen alle, was wir zu tun haben. Und das Unternehmen lernt auch am Beispiel, am Modell, wie wir Psychologen sagen, und weiß dann, was zu tun ist. So. Jetzt hoffe ich, dass ich mehrere Fragen gleichzeitig...
Und das vielleicht auch konkret. Fabians Gesicht ist noch nicht ganz so. Yes, ich hab's, das war jetzt genau die Antwort auf meine Frage. Konkret an einem Beispiel gesagt. Wir sind zum Beispiel bei einem Kunden mit der Anfrage konfrontiert, ich möchte meinen Mitarbeitern einen modernen, zukunftssicheren Arbeitsplatz bereitstellen, der uns abteilungsübergreifend in der Kommunikation optimal unterstützt. So, das ist unser Ziel. Dann fangen wir an, uns Gedanken zu machen, was bedeutet das denn jetzt für uns? Und für welchen Change Impact haben wir daraus? Ist mal alle Mitarbeiter betroffen? Wahrscheinlich will man ein bisschen an Outlook schrauben, dass da weniger passiert, ein bisschen mehr Teams oder vielleicht auch irgendwas Äquivalentes aus dem Google-Universum, wo auch immer die Reise hingeht. Wir haben die größere Veränderung. So, dann haben wir das erste Projekt vielleicht sogar erfolgreich abgeschlossen. Dann fällt ihm ein, ach, ich habe ja noch eine Telefonanlage. Die Telefonanlage muss abgelöst werden. Ja. Dann haben wir plötzlich eine neue Herausforderung, weil da sind dann andere Personen stärker betroffen. Also Menschen, die mehr telefonieren, da kann dann der Vertrieb betroffen sein, da können vielleicht Assistenzfunktionen stärker betroffen sein, da kann es auch persönliche Befindlichkeiten mit der Frisur geben, ich muss ja plötzlich mit dem Headset telefonieren, da kann alles Mögliche sein. So, und wenn wir einmal aber bei dem ersten Change schon bewiesen haben, dass wir eine Change-Infrastruktur aufgebaut haben, die für IT-Projekte eigentlich gut funktioniert, dann wird der Kunde selbst auf die Idee kommen, ach guck mal, das machen wir doch wieder so. Dann haben die ja was gelernt, das ist doch perfekt für uns. Also wir wollen natürlich nachhaltig Strukturen schaffen beim Kunden, wenn er es denn zulässt, wenn er den Weg mitgeht, dass er selbst mit den Veränderungen gut umgehen kann. Und langfristig zahlt sich das natürlich auch für uns aus. Also wir werden dadurch nicht arbeitslos, sondern die sind ja eher dankbar und lassen sich wieder beraten. Und jemand, der gut beraten wurde, kommt ja wieder und lässt sich wieder beraten. Ich möchte ja niemanden schlecht beraten. Ich grenze das auch immer ganz klar ab. Ich möchte nicht verkaufen, sondern ich möchte beraten. Und ein Verkäufer würde alles verkaufen, auch nur, ne, damit halt seine Zahlen am Ende stimmen. Und ich würde halt beraten und auch mal sagen, mach's besser andersrum, auch wenn ich da weniger verdiene. Das bringt dir am Ende fürs Projekt das bessere Ergebnis oder auch fürs Unternehmen. Und dann werde ich die nächste Anfrage wiederbekommen. Und die übernächste vielleicht auch. Ne?
Das ist ja zum Glück auch etwas, und da kann man ruhig auch mal die SV auch hier in der Folge erwähnen. Diese Freiheiten bekommen wir ja zum Glück bei der SVA, dass wir eben nicht halt mit der Brechstange irgendwo halt reinspazieren und sagen, hier, du brauchst jetzt auf jeden Fall diesen teuersten digitalen Arbeitsplatz, nur damit unsere Marge passt oder die Zahlen irgendwie halt passen, sondern da ist ja ganz klar immer, nee, wenn das bei dem Kunden das teuerste Ding da einfach überhaupt keinen Sinn macht, dann verkaufst du auch bitte nicht teuerste Ding, sondern du verkaufst ihm maximal das, um seinen Bedarf zu decken, um sein Need zu erfüllen oder seine Schmerzen zu lindern oder am besten halt ganz aufzuheben. Und das ist natürlich, aber das ist halt, also kann ich ja auch aus der digitalen Arbeitswelt halt berichten, das ist bei dort halt genauso und das ist halt schön, dass das bei euch halt ähnlich ist. Von daher mal kurz die Eigenwerbung für die SVA kann man ja ruhig mal machen, weil das gerade so schön gepasst hat. Das ja wirklich immer wieder auffällt. Und natürlich ist es dann halt so, dass der VB dann natürlich immer sagt, ja, schade und sowas halt bla, aber auch die wissen ja dann halt auch so, dass das zahlt sich am Ende des Tages aus, weil der Kunde weiß dann halt so, ja geil, die haben mich hier nicht über den Tisch gezogen, sondern dann ist das Vertrauen halt auch erstmal da.
Nee, und genau. Und genau, sorry, wenn ich da jetzt nochmal direkt einhaken muss, weil genau das hat Lena auch gesagt in der ersten Folge. Es gibt Kunden, die sagen, ey, ACM brauchen wir nicht. Und dann sagte sie, hey, das ist auch gut so, die kommen dann wieder. Und so, ich sag mal so lapidar, das sich so ausgedrückt hat, die Kunden kommen dann wieder, weil sie festgestellt haben, Mensch, das hat jetzt hier irgendwie nur so semi funktioniert, lass uns das mal jetzt richtig machen. So. Umgekehrt ist es aber genauso auch, wenn wir sagen, ihr bräuchtet eigentlich, und die Kunden dann aber sagen, boah, wir wollen aber irgendwie nur so 5% davon, dann sagen wir, hey, okay, passt. Dann versuchen wir uns darauf einzustellen, wir versuchen es passend zu machen, und das ist genau auch das, was eben Change Management bzw. Adoption und Change Management halt auch ausmacht, diese Adaptionsfähigkeit auf den Kunden. Ne? Es bringt mir nichts, diese Veränderung oder diese Veränderungsberatung durchzudrücken, auch uns als Dienstleister nicht, wenn der Kunde das nicht will. Dann versteht das nicht, dann gibt er dafür irgendwie Geld aus, was er irgendwie dann vielleicht am Ende sogar im schlimmsten Fall zurückfordert, weil er gesehen hat, was habt ihr jetzt eigentlich geleistet? Nee. Deswegen ist es das richtige Mindset zu sagen, ja, wir gucken, was es uns bringt. Wenn es uns nicht bringt, dann kommen wir vielleicht zurück.
Und da noch einen ergänzenden Satz. Es wäre auch komplett arrogant, von außen zu kommen und vorzugeben, dass man der absolute Experte für den Kunden ist.
Ja gut, das stimmt.
Das kann ja gar nicht funktionieren. Der Kunde kennt sein Unternehmen ja immer am besten. Und wenn er zu uns sagt, das funktioniert aus dem und dem Grund nicht oder vielleicht auch gar keinen Grund nennt, sagt, wir müssen das anders ausprobieren, dann sagen wir gehen den Weg mit dir. Unser Angebot steht aber und wir geben dir auch die Sicherheit, dass wir mit unserem Methodenkoffer und Workshop-Koffer, den wir da so dabei haben, dir eigentlich in jeder Situation, in jeder Veränderung nochmal guten Ratschlag geben können. Und vielleicht gibt er uns die Chance, dass wir das ausprobieren dürfen dann, gemeinsam mit ihm, wenn er für die Veränderung bereit ist. Und ansonsten sagt er vielleicht auch einfach nur aus dem Erfahrungswissen heraus, ach, hat nicht so gut funktioniert. Die Kollegen haben ja ursprünglich mal vielleicht mit einem anderen Ansatz da noch kurz gewedelt am Anfang. Dann frage ich da doch nochmal nach, ja, und lass mich dann im zweiten Schritt gut beraten. Ist nie zu spät.
Schönes Schlusswort.
Ja, nee, Schlusswort hier, Pustekuchen-Schlusswort hier.
Entschuldigung.
Wir sind noch lange nicht am Ende.
Okay.
Nein, natürlich kommen wir, also wir sind quasi schon zielgerade eingebogen und ich kann da hinten schon erkennen, wie Toko gleich auf Stopp drückt. Aber nein, ich hab noch eine Frage jeweils an euch. Und zwar, hätte ich gerne von jedem von euch ein geilstes Praxis-Kundenbeispiel aus eurer Vergangenheit, wo ihr sagt, das war richtig geil, dass wir dort beauftragt wurden, weil das für den Kunden ein mega guter Erfolg war. Idealerweise bringt ihr jetzt nicht beide dasselbe Beispiel. Der quasi anfängt, hat das Glück, sich seins auszusuchen. Der zweite muss sich ein anderes ausdenken, falls es denn überhaupt das gleiche wäre. Aber das wäre doch nochmal schön, einfach zu werden. Und natürlich braucht ihr keine Kundennamen nennen und was quasi für euch halt irgendwie so am cool.
Da fängt Matthias an.
Da darf ich ja anfangen
geil.
Ich habe auf jeden Fall ein Beispiel, das wird er nicht bringen.
Okay, dann fang noch an. Dann
hat er freie Auswahl.
Okay. Ein Kundenbeispiel, was den Kunden definitiv vorangebracht hat. In einer Minute oder was, Fabian?
Nee, es gibt keine Zeitbegrenzung. Solange du möchtest.
Wir waren bei einem Kunden unterwegs, der uns eigentlich angefragt hatte für die Implementierung in einem neuen Rollenverständnis in der IT sozusagen. Und dann wurde relativ schnell klar von unseren technischen Kollegen, wir brauchen da eigentlich eine Unterstützung auch in der Kommunikation, weil da ja nicht so gut miteinander kommuniziert wurde. Und da wurden wir sozusagen aus dem Adoption und Change Management mit einbezogen und haben dort einen 2-Tages-Workshop vor Ort gemacht, der den Kunden definitiv vorangebracht hat, wo dann nämlich klar wurde, okay, wir sind nicht nur die IT, sondern wir sind die IT für Deutschland und wir sind auch noch Bestandteil der Global IT und wir müssen auch ein bisschen miteinander reden und ein bisschen besser miteinander reden. Und deswegen war es gut, dass wir vor Ort waren und da auch einen Beitrag geleistet haben. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil es völlig unabhängig, also ja, wir waren mit der IT unterwegs, aber es ging um Menschen und nicht um irgendwelche Technologien, nicht um irgendwelche, ja, also es ging dann irgendwann auch ums Business, weil wir auch über Business Roles, um definierte Business Roles geredet haben, aber es ging um Menschen. Und genau das ist das, was sozusagen stellvertretend für das Change Management und Adoption und Change Management, ne, das darf man nicht aus den Augen verlieren, halt geht.
Das heißt, ihr habt dort in dem Projekt quasi den Scope der IT-Abteilung oder mit Hilfe der IT-Abteilung den Scope für die IT-Abteilung erweitert, sodass dann klar wurde, dass sie eigentlich doch viel, viel wichtiger sind für das Unternehmen, für alles?
Die IT-Abteilung dachte, sie hätten in Anführungszeichen nur ein rechte Rollenproblem im Sinne von IAM. Und haben dann aber festgestellt, wir haben eigentlich zusätzlich noch ein Kommunikationsproblem. Und das mussten wir angehen.
IAM, für alle, die ja nicht mit der Abkürzung anfangen können, weil sie vielleicht die IAM-Folge noch nicht haben. Identity and Access Management, ganz, ganz wichtiges Thema. Und da haben wir auch eine super Folge mit Marcel Kai aufgenommen.
Genau.
Die kann man sich auch ruhig nochmal anhören. Aber das ist natürlich mega interessant. Das heißt, durch euch ist dann quasi eigentlich eher auch noch aufgefallen, dass, okay, wir sollten uns gar nicht zu sehr oder nicht nur auf IAM halt stützen, sondern nämlich halt auch um die globale Kommunikation, weil es eben ein global agierendes Unternehmen ist.
Genau, genau.
Geil, sehr cool.
Matthias.
Also, weil wir es heute auch davon hatten, mein Paradebeispiel ist ein Konzern von der Größe, also über 5000 Mitarbeiter, auch mit Niederlassungen oder das sind dort sogar keine Niederlassungen mehr, sondern das sind natürlich Landesgesellschaften außerhalb von Deutschland. Dort waren wir im Auftrag unterwegs, eine sichere Infrastruktur komplett neu aufzubauen. Also da ging es darum, dass man eine komplett neue Domäne auch aufbauen wollte. Und diese neue Welt sollte dann auch mit Cloud-Services funktionieren. Losgelöst von irgendwelchen anderen Services. Also Fokus war auf Sicherheit. Und das Projekt startete vor 3 Jahren. Und der Kunde hat damals uns schon geglaubt, dass er da was Größeres vorhat. Und auch mit dem klaren Ziel, dass er zukünftig auch Cloud-Services nutzen möchte, hat er uns von vornherein mit eingebunden und hat sich ein Change-Management gewünscht. Und damals kam das natürlich alles von außen getrieben und über die letzten 2,5, 3 Jahre ist das jetzt schon so dort verinnerlicht worden, dass wir natürlich neben dem immer noch laufenden Rollout von neuen Clients, die dann in dieser neuen Domäne leben, also dass man wirklich sicher arbeiten kann, bis hin zu neuen IT-Projekten, die jetzt aufkommen, dass man die immer mit einer Change-Begleitung versieht und dass die Rollen auch schon auf Kundenseite entstanden sind. Also ein Change-Manager gibt es jetzt dort auch und ein Community-Manager gibt es jetzt intern beim Kunden schon, der sich mit der Veränderung befasst und sich auch überlegt, wie kriegen wir denn Informationen transportiert? Wie können wir vielleicht den Rollout vorproben mit dem Feedback aus der Belegschaft, weil wir vielleicht die Arbeitsweisen gar nicht im Detail kennen. Wir wissen nicht, wie wirklich in der Produktion an der Linie 3 gearbeitet wird. Da fragt man halt den entsprechenden Ansprechpartner in dem Change-Netzwerk, das es dort jetzt gibt, und fragt, welche Auswirkungen hätte es denn, wenn wir diese Änderung oder das System jetzt bereitstellen oder vielleicht auf einem Terminal-Server-Umgebung den Internet-Access abklemmen, weil es sicherer ist dann. Ja? Brauchen wir das dann noch? Oder welche Auswirkungen hat das denn dann aufs Gesamtunternehmen von der Produktivität her immer gesehen? Wir wollen ja es sicherer machen, aber die Menschen ja trotzdem noch zu einem produktiven Arbeiten befähigen. Also da haben wir natürlich ein Spannungsfeld. Und dass das aber jetzt sozusagen schon partnerschaftlich mit dem Kunden funktioniert und man direkte Ansprechpartner im Unternehmen hat, die eigentlich die gleiche Rolle bedienen, das ist ein extrem schönes Beispiel für ein erfolgreiches Projekt, das wir hatten. Und da geht es gar nicht um die Technologie, das geht um die Strukturen, die dann beim Kunden entstehen und das Verständnis, das dort dann wächst und auch, dass natürlich wir immer wieder auch natürlich wieder um Rat gefragt werden von außen, aus unserer Projekterfahrung von anderen, dass man das dann dort auch mit einbringen darf. Das ist einfach ein sehr schönes Projekt an der Stelle. Und ich glaube auch, dass das noch eine ganze Weile weitergehen wird mit dem Kunden, weil wir einfach auf Augenhöhe dort gemeinsam diese Veränderung vorantreiben.
Das ist heftig. Wie lange läuft das schon? Fragen darf?
2022 ging es da los.
Ja, das ist natürlich auch nichts, was man mal so in 2 Wochen weggeschaukelt hat, wa?
Ja, und da, genau, also IT-seitig ist das natürlich ein Mammutprojekt gewesen. Ja. Ja. Jeder, der da ein bisschen technischen Einblick hat, weiß, was da so alles an so einem Active Directory dranhängt. Und wenn man da einfach ein zweites daneben stellt und alles umziehen möchte als Ziel, dann dauert das halt seine Zeit, bis sich dann halt auch die verschiedenen Arbeitsplätze produktiv in der neuen Umgebung bereitstellen kann. Also ein produktives Arbeiten ermöglichen kann, ohne dass ich immer hin und her springen muss zwischen beiden Welten mit mehreren Accounts und Anmeldungen und was da alles so mit einhergeht. Also,
und da sind natürlich auch wahnsinnig viele Gewerke einfach dabei, die man halt dann berücksichtigen muss, mit denen man kommunizieren muss.
Ja, aber was jetzt da gerade passiert ist, dass das Projekt eigentlich abgeschlossen ist und trotz allem kommen jetzt andere Veränderungsvorhaben, zum Beispiel aus der Personalabteilung. Man möchte ein neues Personalmanagementsystem einführen, dass man jetzt auch diese Strukturen nutzen möchte, um das Feedback einzusammeln, bevor man es bereitstellt. Ja. Also das ist extrem wertvoll auch fürs Unternehmen. Ja.
Genau, und da sieht man halt, ne, wir können sozusagen stichpunktartig in Anführungszeichen auch zum Einsatz kommen, wie an meinem Beispiel gesehen, aber auch eben langfristig.
Sehr schön. Ja, alles gesagt. Ich habe noch ein Zitat raus.
Oha.
Selbst die alten Griechen haben das schon erkannt. Nichts ist so beständig wie der Wandel.
Jawohl.
Über 2500 Jahre alt. Und die haben das auch schon auf dem Schirm gehabt, dass man da immer wieder am Ball bleiben muss, ja, und die Leute mitnehmen. Und so wie es gesagt hat, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ich glaube, ein Schlüsselfaktor aus dem Ganzen, was wir mitnehmen.
Definitiv.
Fabi, wir sind.
Ich finde dieses ACM-Thema Adoption Change Management, ich finde das immer wieder so spannend. Ich finde es auch immer wieder schön, ich und anderen Kollegen darüber zu sprechen. Weil das halt, obwohl ihr natürlich sehr IT-nah seid, ist immer auch so zwischenmenschlich und mir gefällt es und ich könnte sicherlich noch weitere Stunden mit euch darüber quatschen, aber unsere Zeit.
Alles hat ein Ende.
Genau. Außer die Wurst, die hat 2.
Korrekt.
Von daher vielen, vielen Dank, Matthias und Michael, dass ihr heute da wart. Das war richtig schön, dass ihr euch die Zeit mit uns quasi eine Update-Folge oder eine zweite Erweiterung. Folge einfach zu dem Erweiterung, genau, zu dem Thema und eure Erfahrungen dort mit einzubringen. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
Ja, uns auch.
Danke.
Wir haben zu danken, ja.
Ja, ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Falls ihr weitere Fragen zu ACM oder weitere Wunschfolgen oder Wunschthemen gerne hättet, schreibt uns wie immer fleißig an podcast@svh.de.
Oder hinterlasst Kommentare, Anmerkungen in eurer Lieblings-App. Bewertet uns auf der App dann würde ich sagen, Fabi, verlassen wir unseren digitalen Arbeitsplatz und begeben uns zurück in die analoge Welt. Aber keine Sorge, wir nehmen die Erkenntnisse mit, dass der digitale Arbeitsplatz uns nicht nur neue Möglichkeiten eröffnet, sondern auch neue Herausforderungen.
Korrekt. Und wer weiß, vielleicht begeben wir uns ja bald in einem virtuellen Meetingraum, wo wir dann gemeinsam über die digitale Zukunft diskutieren oder idealerweise nach dieser Folge über ACM. Bis dahin. Bleibt digital und hört uns bald wieder.
Servus.